Radio 1. Hörbar Rust.
Hallo, ich weiß ja nicht, ob Sie schon unterwegs sind oder ob Sie noch in diesem Sonntagsmodus sind und nicht so richtig in die Pötte kommen. Dann wird dieser Song Ihnen jedenfalls nicht helfen, wach zu werden, aber er ist so wunderschön. Hollow Talk im Lulu Rouge Stella Polaris Mix Remix von dem Choir of Young Believers. So, die Abmoderation jetzt nochmal, ohne hier ins Schwanken und Wanken zu kommen. Hollow Talk im Lulu Rouge Stella Polaris Remix der Choir of Young Believers war das. Herzlich willkommen zu Hörbar. Das ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Edil Üner, 43, Regisseurin und Schauspielerin. Edils Eltern stammen aus der Nähe von Istanbul. Sie selbst wird im Wedding geboren und wächst mit ihrer Familie in Steglitz auf. Mit 8 geht sie zum ersten Mal ins Theater. Und, wie dieser Satz ausgeht, ahnen Sie vielleicht schon, eine Faszination für die Bühne packt das junge Mädchen. An der HDK studiert Edil Üner Schauspiel und wirkt noch während der Ausbildung in ersten Fernseh- und Kinofilmen mit. Schicksalsträchtig ist die Begegnung mit Fatih Akin, mit dem sie in mehreren erfolgreichen Produktionen zusammenarbeitet, auch als Regisseurin. Ein Gesicht wie Milch und Honig, eine Stimme wie Samt und Seide. Hosch Gildenis, herzlich willkommen an der Hörbarust, Edil Üner.
Herzlich willkommen auch jetzt nochmal mit offenem Mikro. Hallo.
Hallo, herzlich willkommen. Das ist aber ein wunderschöner Empfang. Dankeschön.
Ja, gerne. Du musst auch nicht singen, aber du darfst natürlich. Du darfst auch deine Antworten singen, wenn du möchtest.
Ich probiere es mal. Mein Hals ist sehr belegt heute.
Okay. Wir sind uns ja heute zum ersten Mal begegnet. Das heißt, ich kenne dich nicht. Ich kann dich auch nicht gut einschätzen, so. Du lachst zwischendurch und dann siehst du wieder sehr ernst aus. Ich versuche mich jetzt mal mit zwei fremden Zitaten hervorzuhangeln und du sagst dann, was da dran ist oder ob du dich darin wiederfindest. Fatih Akin nannte dich eine Frau mit einem Herzen aus Gold und einem eisernen Willen.
Das ist eine Empfindung, das kann ich nicht beurteilen. Ich stecke ja in mir drin. Also, mein Herz hat bestimmt goldene Seiten, aber auch steinharte Seiten, was weiß ich. Also man ist ja doch ein bisschen komplexer
gestrickt. Ja, natürlich, ja.
Aber also ist schon ein bisschen was dran.
Also eiserner Wille, das wirst du wahrscheinlich, das, was ich über dich gelesen habe, da hätte ich jetzt einen Haken hinter gemacht. Ich glaube, du bist jemand, der initiativ ist, der nach vorne geht, der ungern wartet und vielleicht lieber einen Schritt macht, bevor er stehen bleibt, keine Ahnung. Und auch wenn dieser Schritt dann vielleicht erstmal in die falsche Richtung geht. Aber ich kann mir schlecht bei dir vorstellen, dass du so ausharrst. Weiß ich nicht. Kannst du das?
Also ich will mal noch mal ein bisschen zurückgehen. Also das Wort oder die Bezeichnung eisern
magst du nicht?
Ist ein bisschen zu hart. So. Also ich würde eher konsequent sagen oder mit Leidenschaft voll einer Sache folgen oder sie bis zu Ende führen oder darüber hinaus. Ich kann eigentlich ganz gut warten. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch.
Interessant, weil die meisten, also ich würde jetzt mal sagen, 95% aller Menschen, die zum Beispiel gezwungen werden, diesen Fragebogen auszufüllen, was gehört zu ihren positiven, ihren negativen Eigenschaften, 95% schreiben bei negativen Eigenschaften, ich bin zu ungeduldig. Und ein Mensch, der sich selbst der Geduld bezichtigt, den trifft man wirklich selten. Hast du das gelernt oder hast du das Gefühl, es war schon immer in dir?
Also, weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich glaube, also erstmal war ich ein ruhiges Kind. Und konnte mich so in Sachen so vertiefen, soweit ich mich erinnere jetzt. Und irgendwas Geduldiges hatte ich schon immer, ja. Und da ich jetzt seit recht langer Zeit auch sehr tief in Yoga eingetaucht bin, hat sich das vielleicht noch so gesteigert oder noch vertieft oder ausgebreitet oder wie auch immer. Also,
was hat Yoga verändert an deinem Wesen? Was war vorher nicht da, was jetzt da ist?
Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich, also ich muss dazu sagen, dass ich Kundalini-Yoga mache.
Mhm. Was unterscheidet Kundalini-Yoga von allem anderen?
Was es unterscheidet, kann ich nicht genau sagen, weil ich die anderen Richtungen nicht so gut kenne. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Hatha-Yoga statischer ist. Also die Hatha-Yogisten würden mir vielleicht widersprechen, deswegen sage ich nicht, Hatha-Yoga ist statisch, sondern statischer als Kundalini-Yoga. Weil beim Kundalini-Yoga gibt es sehr viele Kriyas, also Übungen, die sehr dynamisch sind und vor allen Dingen immer voll gekoppelt parallel zum Atem gehen. Das heißt, was weiß ich, wenn ich mich nach links drehe, atme ich ein, wenn ich mich nach rechts drehe, atme ich aus. Also diese Bewegung kann nur so gemacht werden.
Es ist so standardisiert im Grunde. Das Wort passt jetzt überhaupt nicht zu Yoga.
Und diese Erfahrung, das ist ja eine Erfahrung, die man dann so macht. Und vor allen Dingen, wenn man es so lange macht, geht diese Erfahrung auch so richtig rein. Das heißt, den Atem bewusst zu spüren, bewusst einzusetzen. Und dadurch automatisiert sich das auch, weil wir atmen alle viel zu flach und viel zu wenig und halten Atem und so. Und das ist extrem ungesund. Und dadurch verlieren wir auch die Kontrolle über unseren Körper und über unseren Geist. Und ich habe das Gefühl, also dass ich mich führe und nicht so das Außen mich führt dadurch, weil ich Sachen wirklich mit dem Atem aushalten kann, ertragen kann, überwinden kann. So, da fällt mir gerade spontan dieses kleine Poesie-Album-Sprüchlein ein. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kannst du mit dem Atem da durchgehen. Und du schaffst es immer.
Ja, interessant. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht eine Spezialität des Kundalini-Yoga, sondern Yoga ist ja generell immer, glaube ich, damit gekoppelt, dass man lernt, bewusst und richtig zu atmen, ne? Okay, jetzt brauche ich noch diese, also das heißt, du hast eine andere Art von Kontrolle über dich bekommen dadurch. Das könntest du das sagen?
Ich habe überhaupt die Kontrolle über mich bekommen. Man hat ja oft das Gefühl, dass, dass so alles, was draußen passiert, alles, was uns so überflutet, dass man keinen Boden mehr unter den Füßen hat. Ja, dass man damit nicht mehr zurechtkommt, dass einen das überrollt, dass man depressiv wird, dass man krank wird, dass man unglücklich ist und so. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich habe die Kontrolle über mich, ich kann mir einen Weg suchen, dann werde ich eben nicht mehr überrollt. Ja? Dann habe ich mich in der Hand und nicht das Außen. Ich wollte noch ergänzen, dass ich natürlich schon viel länger mit Atem mich beschäftige, weil ich Schauspiel studiert habe und Schauspielerin bin und singe oder gesungen habe und so. Ne? Also ich bin ja eigentlich schon mein Leben lang damit beschäftigt.
Gut, wir kommen zum ersten Song, den du mitgebracht hast von Ella Fitzgerald, Get Out of Town. Was verbindest du mit diesem Lied?
Ich liebe Ella Fitzgerald. Ich liebe sie. Ich habe als Kind ganz viel Ella Fitzgerald gehört, weil im Plattenschrank meiner Eltern war eine Scheibe, die ist mittlerweile also sowas von auseinandergefleddert, also das Cover. Ich habe es ein paar Mal geklebt, aber es ist wieder auseinandergeflattert. Da war dieser Song allerdings nicht drauf, aber da habe ich Ella lieben gelernt. Ich liebe ihre Stimme am meisten von den Jazzsängern. Ich liebe Jazz und ich liebe sie. Und irgendwann hat mir jemand meine Scheibe aufgenommen mit diesem Song. Den kannte ich noch gar nicht. Ich kannte schon sehr viel, aber den nicht. Und der geht so bei mir so voll rein.
Of town before it's too late, my love.
So wunderschön, Ella Fitzgerald, Get Out of Town. Zu Gast ist heute die Schauspielerin und Regisseurin Idil Üner. Am 1. August 71 in Berlin zur Welt gekommen. Der Name Idile, habe ich gedacht, oh, schön, das klingt wie Idylle. Aber wahrscheinlich heißt es die Blume, die nie schlief oder so. Aber nein, es heißt Idylle.
Ja, richtig.
Mensch, es kann so einfach sein alles. Du hast einen Bruder, der heißt Effe. Und heißt Effe auch irgendwas?
Ja, irgendwas heißt es. Ich weiß es allerdings nicht genau. Also Effe bezeichnet man so wahrscheinlich irgendwelche Volkshelden, aber aus dem ägäischen Raum der Türkei. Da gibt es so bestimmte Tänze auch, die diese Effes machen. Und die haben auch wahrscheinlich bestimmte Eigenschaften, die dann auch wieder durch diesen Namen ausgedrückt werden. Aber ganz genau weiß ich es nicht.
Dieser 1. August ist ein geschichtsträchtiger Tag. Ich gucke immer bei jedem der Gäste, was ist am Geburtstag an sich passiert. Und das ist, gibt manchmal bringt das gar nichts, gibt es nichts her. In deinem Fall Also für Berliner auf jeden Fall. Am 1. August 1844 wurde der Zoologische Garten eröffnet. Es ist auch ein interessantes Datum für Printmedien. 1945 erschien die Frankfurter Rundschau als erste Lizenzzeitung im Nachkriegsdeutschland. 1948 am 1. August die Erstausgabe der Welt am Sonntag und Stern. 1972, was gerade für uns beide sehr wichtig ist, die erste deutsche Ausgabe des Playboy. Und 1962 Ottfried Preußlers Buch Der Räuber Hotzenplotz. An welche Kinderbücher erinnerst du dich?
Enid Pleiten, Hanni und Nanni. 5 Freunde. Die habe ich rauf und runter gelesen, mehrmals.
Ja.
Der Brief des Königs.
Von Hanni und Nanni gab es ja, glaube ich, 14, 15 Bände.
Ja, so viele hatte ich nicht, aber ich hatte einige. Aber ich habe ganz viel gelesen und meine Eltern kamen nicht hinterher so mit den Büchern.
Hattest du so einen Leihbüchereiausweis?
Später
oder?
Dann, aber ganz, also wo ich habe schon mit 4,5 lesen können.
Oh.
Ja, ich bin sehr neugierig gewesen. Ich bin sehr neugierig, also damals auch schon oder immer noch, wie ja. auch immer. Und da habe ich das große ABC-Buch gehabt. Und da habe ich meine Eltern immer genervt, dass sie mir die Buchstaben sagen sollen, was es heißt. Dann habe ich sie mir so zusammengebaut und irgendwann konnte ich lesen. Aber so richtig gut, dass ich auch Zeitung gelesen habe und so.
Wie ist denn das eigentlich für kleine Kinder, die tatsächlich bevor sie in die Schule kommen, schon lesen lernen oder lesen gelernt haben? Erinnerst du dich daran, dass das für dich dann wahnsinnig langweilig war, als die anderen es erst lernten und du es schon konntest?
Also allgemein kann ich nicht auf diese Frage antworten. Ich kann natürlich nur darauf antworten, wie es bei mir war, wie ich das empfunden habe. Ich fand es nicht langweilig, weil es gab ja noch andere Sachen zu lernen. Und ich fand es immer toll, dass ich gelobt wurde dafür, dass ich so gut lesen kann. Und wir hatten auch so Lesewettbewerbe an der Schule. Da habe ich dran teilgenommen.
Du sprichst auch sehr akzentuiert, das kann wahrscheinlich aber auch von dem Sprechunterricht, hast du es auch genommen als Schauspielerin?
Ja, oder? Klar, ja. Das hatten wir auch, ja. Aber ich habe schon immer sehr klar gesprochen. Vielleicht, weil ich gerne gelesen habe und auch gerne vorgelesen habe. Und ich spreche auch gerne. Also ich kriege jetzt komischerweise immer mehr so Sprecherjobs. Bisher irgendwie kaum. Und das mache ich richtig gerne, aber ich finde es auch richtig schwer, ehrlich gesagt. Aber ich habe das schon immer gerne gemacht, ja.
Und, ganz wichtig, 1981 ging MTV in New York City auf Sendung. War MTV den Fernseher laufen lassen, Musikvideos gucken, war das in der Phase deines Lebens von Bedeutung?
Ja, schon, klar.
Hast du gemacht?
Ja, ja. Aber unser Videogucken fing ja mit Formel 1 an und so, ne? Weit vor MTV. Also, so weit nun auch wieder nicht, aber ja, ja. Nee, also.
Also war das für dich wie so ein Radioersatz? Weil ich finde das immer ganz interessant.
Nee, das habe ich nie laufen lassen.
Radio hast du nie laufen lassen?
Nee, also MTV als Radio habe ich nie laufen lassen, ja.
Gut.
Man sagt doch so schön, damals war alles so schön. Jetzt sage ich das auch. Wenn meine Eltern das damals gesagt haben, habe ich gedacht, Aber nee, also damals war wirklich einiges besonderer, sage ich mal so. Man hat sich zu diesem Tag, zu dieser Uhrzeit darauf gefreut, dass eben das läuft, Formel 1 oder auch Musikladen mit Manfred Zexauer und sogar die Hitparade, ja. Das war immer echt ein besonderes Event. Das mochte ich gerne. Also so mit nebenbei laufen lassen war damals überhaupt nicht.
Okay, also ich meine, heute kann man sich ja auch noch auf bestimmte Dinge freuen. Nur es ist mehr geworden natürlich, ne? Klar, es ist viel mehr geworden. Ja. Und man wartet ja auch nicht mehr. Also wer jetzt eine gute Serie kennengelernt hat, der guckt sich die, keine Ahnung, am Rechner an oder holt sich die DVDs oder so. Ja, so dieses drauf warten, stimmt, hat sich auf jeden Fall verschoben. 7:45 weiß ich immer noch, donnerstags gab es immer tolle Filme im Dritten. Das waren auch so. Darf ich den gucken? Ja, ausnahmsweise. Okay, gut, super. Edith Piaf hast du mitgebracht. Sous le ciel de Paris. Du bist frankophil. Da können wir ja gleich später nochmal einsteigen. Warum dieses Lied?
Ich hätte auch ein paar andere noch sagen können, aber Paris ist halt auch sehr schön, ne?
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute die Schauspielerin und Regisseurin Idil Üner. Und ich habe Ihnen Air mitgebracht, featuring Gordon Tracks Playground Love. Air, Playground Love. Radio 1, die Hörbarust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr sitzt hier ein prominenter Gast und bringt uns Songs und Geschichten aus seinem Leben mit. Heute ist es die Schauspielerin und Regisseurin Idil Üner. Deine Eltern kommen aus der Nähe von Istanbul und haben sich tatsächlich auch gar nicht in der Türkei kennengelernt, sondern hier in Berlin. Dann, also korrigier mich, wenn es anders ist.
Also meine Eltern haben sich in der Türkei kennengelernt, tatsächlich, nicht in Berlin. Aber meine Mutter war mit ihrer Schwester schon in Berlin, da kannte sie meinen Vater noch gar nicht. In einem Sommerurlaub, als sie ihre Eltern besuchen gegangen ist und ihre Familie. Ihre Schwester lebte in Istanbul und ihre Eltern eben noch in diesem Dorf. Und als sie bei ihrer Schwester in Istanbul war, hat sie meinen Vater kennengelernt. Der war nämlich der Freund von dem Freund ihrer Freundin. Genau.
Deine Mutter ist relativ früh.
Also genau, sie war 18.
Sie war 18.
Ja. Mhm. Wann war das? Irgendwie 66 oder so.
Mhm.
Sie war 18, ihre Schwester ist so 3-4 Jahre älter. Und dann sind die hergekommen als blutjunge Mädels.
Hatten die hier, wollten sie studieren oder hatten sie hier einen Job?
Nee, die sind eben im Zuge dieser Anwerbung gekommen.
Mhm.
Weil sie aber raus wollten, aus dem Dorf, aus der Stadt, aus dem Land und die Welt eigentlich erkunden wollten. Die sind dann auch erstmal durch Europa getourt, Rom, Paris. Da gibt es wunderschöne Fotos mit sehr kurzen Röcken.
Und spitzen Schuhen wahrscheinlich.
Ja, genau, so wie die Mode damals war. Und mein Vater hat in Istanbul studiert und er ist dann meiner Mutter nach Berlin gefolgt als Student. Hier haben sie dann geheiratet.
Hast du mehr von deiner Mutter oder mehr von deinem Vater? Was denkst du?
Beide, von beiden. Also beides von beiden.
Ich hoffe, dass das jetzt nicht falsch ist. Es gibt eine Region oder ein Ort, eine Stadt, Jalova, ist
ja,
das
genau.
richtig? Am Marmara-Meer.
Genau,
so, das
richtig.
Ist das, also Marmormeer. Es ist ein Binnenmeer. Ich musste mich da erstmal ein bisschen schlau lesen. Ich war erstaunt und erschreckt, wie wenig ich darüber weiß. Aber in Geografie bin ich jetzt eh nicht so eine Leuchte. Es ist ein Binnenmeer des Mittelmeeres und hat eine europäische Nord- und eine asiatische Südküste. Das heißt, es ist wirklich so mittenmang.
Es geht in die Ägäis über.
Mhm.
Und die geht dann ins Mittelmeer über.
Touristisch muss das unglaublich schön gewesen sein früher. Jetzt gibt es da offenbar Schnellstraßen an der Küste lang Richtung Istanbul und Verschmutzung. Ich weiß nicht, hast du da früher Urlaub gemacht? Seid ihr da hingefahren häufiger mal?
Naja, klar, weil meine Großeltern ja da gelebt haben. Ich staune, wie viel du weißt. Also viele wissen überhaupt nicht, dass Jalova existiert, ja? Du hast dich gut erkundigt. Jalova liegt eben genau auf der anderen Seite des Marmara-Meers. Also von Istanbul.
Ja.
Das Marmara-Meer oben grenzt eben an Istanbul. Asiatische Seite und auch europäische Seite hat eben so einen Meerbusen. Das ist sozusagen diese Kurve, die dann weiterführt. Südküste ist dann eben, also Südspitze des Meeres ist dann eben Jalova. Und das Dorf liegt in der Nähe von Jalova.
Mhm.
Bisschen weiter als 20 Kilometer. Aber das ist so die Region. Und Bandırma, wo mein Vater herkommt, liegt dann, wenn man dann wiederum weiterfährt, also diese Südküste des Marmara-Meers entlang, kommt dann irgendwann Bandırma.
Okay.
Ja, da ist er geboren, aber ist in Istanbul aufgewachsen.
Kann das sein, dass du das L, also ist es so, dass man Istanbul, dass man das L nur so denkt?
Nee, das ist ein kräftiges L, das ist Istanbul.
Istanbul.
Genau, so voll. Also nicht wie Lied, sondern eher wie Ball. Also
ich hatte das Gefühl, dass es so ein bisschen verschwindet und fand das ganz interessant. Dachte, ja, vielleicht spricht man das so anders.
Weil ich so schnell gesprochen habe
Wie kommt es, da musst du jetzt durch, es ist Standard, ich weiß, in deinen Interviews, wie kommt es aber, dass ihr ausgerechnet in Steglitz, dass deine Familie ausgerechnet in Steglitz gelandet ist? Gab es so eine Enklave vielleicht von mehreren Leuten, die auch familiär oder Freunde, die zeitgleich aus der Türkei nach Berlin gegangen sind und dass man sich also sozusagen in Steglitz niederließ aus irgendwelchen Gründen? Oder waren deine Eltern dort sind Sie durch einen Zufall, weil seine Wohnung frei war, oder wie sind Sie da hingekommen?
Also als meine Mutter mit ihrer Schwester hergekommen ist, soweit ich weiß auch nicht alles oder habe vielleicht auch was vergessen, ist sie in so ein Mädchen- oder Frauenwohnheim, also wie eine WG eigentlich, auch in Steglitz, in der Breilestraße, ein wunderschönes Altbauhaus. Es gibt noch so Fotos, wo die da so stehen und posieren und man sieht so dieses Parkett. Und dann hat sie eben, als mein Vater gekommen ist, hat sie im Wedding eine Wohnung gefunden und da bin ich dann im Virchow-Krankenhaus geboren worden. Warum sind sie nach Steglitz gezogen? Weil meine Tante nämlich in Steglitz eine Wohnung gefunden hat. Und da sind sie dann auch hingezogen, weil da nämlich der Kindergarten gleich auf dem Hof war. Und die haben dann nebeneinander gewohnt. Und der Kindergarten war auf dem Hof, dann bin ich in die Grundschule, die war um die Ecke und das Gymnasium war nochmal um die Ecke. Und das war dann eigentlich ausschlaggebend für die, ja, dass sie diese Wohnung, also zufällig eigentlich.
Requiem pour un camp. Ich habe gelesen, dass Serge Gainsbourg, der gar nicht Serge hieß, ich habe seinen richtigen Namen jetzt vergessen, früher Ginette gerufen wurde, weil er so schüchtern war und weil er aussah wie ein Mädchen. Was kann man sich bei, das war wahrscheinlich Kompensation, alles, was danach geschah in seinem Leben. Was verbindest du mit diesem Lied?
Oh, mit diesem Lied speziell eigentlich nichts. Wieder mit der Art von Musik. Die ist ja auch recht jazzig und auch wieder französisch. Also eine Mischung aus diesen beiden Richtungen, die ich sehr mag. Das ist eher vom Gefühl her, also nicht so...
Du musst nicht, es muss nicht wie so ein Stempel oder wie so ein Tattoo zu jedem Song irgendwas geben. Du kannst auch sagen, ich höre es einfach gerne.
Ja, ich höre
es super
gerne.
In dem Fall scheint es so zu sein. Also hören wir es uns an.
Aber ich glaube, auf dem Album steht tatsächlich, soweit ich mich erinnere, deswegen habe ich das auch so angegeben, Requiem pour un C, point, point, point.
Aha. Wir hören jetzt ein Requiem pour quelque chose von Serge Gainsbourg. Requiem pour un camp von Serge Gainsbourg. Zu Gast ist heute Edil Üner, eine Berliner Pflanze, im Westen groß geworden. Mit 8 ging es zum ersten Mal ins Theater, da hast du Blut geleckt. Weißt du noch, was das für ein Stück war?
Ja, Oliver Twist. Ich glaube, es war das Hansa-Theater. Die hatten Premiere auch, glaube ich, weil diese Bilder, die ich noch in meinem Kopf habe, die noch klar sind, sind derartig, dass die dann von der Bühne runterkamen und irgendwelche Blumen überreicht bekommen haben. Deswegen, glaube ich, war es die Premiere von Oliver Twist. Wir waren zu einem Kindergeburtstag da und ich war noch nie im Theater gewesen. Also ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, was das ist, Theater oder Bühne oder Zuschauer oder so. Und bin dann wie paralysiert oder sagen wir mal so wie von fremden Mächten angezogen, durch diese Menge geschritten, durch diese Masse von Zuschauern. Das Stück war zu Ende, alle standen auf, wollten sich anziehen und gehen. Aber ich bin da nach vorne gesogen worden. Und waren mehrere Kinderdarsteller, aber auch eine erwachsene Frau. Und ich habe die gefragt, darf ich mitspielen? Also wie Kinder andere Kinder fragen, ob sie mitspielen können. Und sie hat gesagt, ja, wir fangen demnächst an, Peterchens Mondfahrt zu proben. Und da kannst du mitmachen.
Hat das deine Eltern nicht erstaunt? Weil du hast vorhin gesagt, du bist so ein stilles, so ein ruhiges Kind gewesen. Und das ist ja schon, da so nach vorn zu preschen und diese Frage zu stellen und so initiativ zu sein als Kind, drückt ja nicht Schüchternheit aus, sondern schon eine gewisse Selbstsicherheit in dem Moment. Und auch die Vorstellung, etwas vor anderen präsentieren zu wollen.
Also als Kind habe ich nicht darüber nachgedacht und es war für mich auch keine Überwindung. Wie gesagt, deswegen habe ich das so ausgedrückt, dass wie von fremden Mächten angezogen. Also das war keine Überwindung, die ich da machen musste. Ich bin hingegangen und habe gefragt. Wie gesagt, wie man andere Kinder fragt, ob sie mitspielen dürfen. Und ich habe nicht gedacht, ich gehe dann auf die Bühne und dann sehen mich ganz viele Leute. Es war irgendwas anderes, ich weiß nicht was. Aber ich konnte ja dann nicht... sehr lange Proben und zur Aufführung kam es für mich auch nicht, weil ich wurde dann tatsächlich vom Hort immer mit einem Taxi abgeholt zu den Proben. Ja, es war irre. Aber mein Vater hat irgendwann das nicht mehr erlaubt, weil als er gehört hat, dass die Proben dann intensiver werden zur Premiere hin und ich dann auch hätte von der Schule wegbleiben müssen, das hat er dann nicht mehr erlaubt. Für meinen Vater war Schule immer an erster Stelle.
Ihr solltet Abitur machen und ihr solltet studieren. Es gibt jetzt in dem Sinne keine religiösen oder traditionellen Dinge, die eine große Rolle gespielt haben. Es war einfach
überhaupt
wirklich
keine Rolle.
Gar keine Rolle.
Gar keine Rolle.
Findest du das schade im Nachhinein?
Nö, warum? Also ich bin ganz glücklich und zufrieden.
Nein, das kann ja sein. Also Tradition ist ja per se ist ja nicht immer schlecht. Oder Religion.
Ich habe eigentlich von der Religion eher geredet, nicht von der Tradition.
Und auch, also, ja, und auch die Religion wird uns ja auch gerade immer wieder jeden Tag vermittelt, ist ja auch nicht per se schlecht.
Ach, jeder kann glauben, was er will. Ist mir egal, ich bin nicht so aufgewachsen. Also Tradition kann man ja, wie auch immer, also Tradition lebt man ja auch nicht bewusst, wir machen das jetzt so, sondern es ist halt so eingeflossen, dass manche sich an das und das und das halten und manche sich nur an das und manche an gar nichts und so. Also wir ziehen auch unsere Schuhe aus, wenn wir nach Hause reingehen. Aber wir haben Karl Marx im Bücherregal zu stehen und eben Ella Fitzgerald und wen es da noch alles gab, im Plattenschrank zu stehen. Also, aber trotzdem ist das Tradition zum Beispiel. Das haben wir gelebt, aber wir haben dadurch, dass es bei uns
du machst jetzt, also ziehst diese Parallele mit dem Schuh ausziehen jetzt dadurch, dass es in, dass man zum Beispiel in türkischen Haushalten,
ja, ja,
wenn man
genau.
da, okay,
ja, ja.
Tradition, ich habe jetzt gar nicht auf das türkisch sein oder türkisch stämmig sein bezogen, sondern Tradition an sich kann man ja auch davon loskoppeln und auch und ich glaube sehr wohl, dass man Tradition auch bewusst lebt, allein schon dadurch, dass man sich abgrenzt durch vom Leben anderer, wenn Tradition durch bestimmte Rituale gelebt wird, und so ist es ja dann, wir machen das immer so oder immer sonntags, dann stellt man ja auch als Kind irgendwann fest, hier läuft es anders als zu Hause. Ob man das nun gerade besser findet oder ob man es schlechter findet, ist ja eine andere Sache. Aber dass es in irgendeiner Weise diese Rituale gibt, die einem auch Halt geben können oder die einen auch nerven können, ich glaube, dass man das schon sehr bewusst wahrnimmt. Und dass man sowas auch schön finden kann und sowas auch vermissen kann. Und dass man andererseits aber auch froh sein kann, sowas umschifft zu haben, je nachdem.
Na gut, dann muss ich sozusagen dir sagen, was bei uns Tradition
ja.
war. Ja, jeder 1. Mai wurde mitmarschiert auf dem Maifeiertag.
Mhm.
Meine Eltern waren nämlich Mitglied und auch Mitbegründer eines sozialdemokratischen Vereins, türkischen Vereins.
In der Oranienstraße.
Ganz genau.
Mhm. Mhm.
Und Tradition war bei uns, mindestens einmal in der Woche zu Versammlungen zu gehen, ins Vereinslokal.
Mit dir? Seid ihr mitgekommen?
Natürlich. Also mussten wir,
Was habt ihr gemacht? Habt ihr geschlafen? Habt ihr gemalt?
Also wenn es dann nachts um 12 war, wo sie noch diskutiert haben, da bin ich dann irgendwann eingepennt, ja, auf der Couch, klar. Im vollen
Zigarettendunst.
Tradition war bei uns, dass wir in den Sommerferien immer in die Türkei gefahren sind und in den Winterferien gab es damals noch nicht, Weihnachtsferien immer irgendwo irgendein Haus gemietet haben im Schwarzwald oder was weiß ich, im Harz oder so, ein Bungalow und dann dort Urlaub gemacht haben. Und dann bin ich da Schlitten gefahren oder Schlittschuh gefahren und ansonsten...
Das ist eine schöne Mischung, findest du nicht? So im Nachhinein?
Also wie gesagt, ich bin...
Jetzt nur mal die Urlaubsszene, ich habe es gerade überlegt. Wie ist das mit Zweisprachigkeit? War das wichtig? Es ist ja oft so, ob jetzt deine Eltern Dänen, Türken oder Holländer wären, dass Eltern, wenn man Glück hat, darauf achten, dass die Kinder in irgendeiner Weise beide Sprachen mitbekommen.
Mein Vater hat darauf geachtet, für ihn war es ganz wichtig, dass ich Türkisch lerne und auch gut spreche. Deswegen hat er mit mir immer Türkisch geredet, aber... Ich habe ihm immer auf Deutsch geantwortet, weil es war mir zu anstrengend. Wenn du den ganzen Tag in der Schule und im Hort verbringst, also deutschsprachig verbringst, willst du nicht noch die letzten 2-3 Stunden am Abend ganz bewusst Türkisch sprechen? Und meine Mutter hat mit mir Deutsch gesprochen oder beides, aber mein Vater hat wirklich bewusst mit mir Türkisch gesprochen. Hat aber nicht so viel genützt dann in der Zeit. Erst als ich dann so ungefähr mit 18, 19 im türkischsprachigen Theater Tiatrom angefangen habe, als Schauspielerin zu spielen, eben auf Türkisch, hat sich mein Türkisch extrem verbessert.
Sprichst du eigentlich, das würde mich interessieren, kann man das übertragen? Sprichst du Türkisch mit einem Berliner Akzent? So, dass man so sagen kann oder Dialekt?
Nee, eigentlich nicht. Aber mir fehlen Worte und an irgendwas merken die Leute dort schon, dass ich nicht von dort bin.
Also es gibt keine, also ich meine, du sprichst ja Hochdeutsch, du Berlinerst ja auch nicht. Könntest du Berlinern? Ja, als Schauspielerin, ja klar, klar, natürlich. Kannst du es sowieso und so.
Logisch.
Wie ist das denn eigentlich? Weil ich nur Hochdeutsch kann, wenn man sich von so einem, wenn man bewusst einen Dialekt weglässt oder ihn gerade aktiviert, ist das anstrengend, dieses Umswitchen? Kannst du das beschreiben?
Also zwischen was und was jetzt?
Also angenommen, du würdest jetzt mit alten, wenn man so mit Leuten von früher spricht zum Beispiel, auch das siehst du auch an Leuten, die mit ihren Eltern telefonieren, die in Stuttgart wohnen meinetwegen, die haben bis eben jetzt noch Hochdeutsch gesprochen und dann quatschen sie 3 Minuten mit ihren Eltern und fangen an, so. Und könnte ja sein, dass du, hast du mal Berlinert? Oder hast
nee.
Du, nee, hast du nie.
Nee.
Okay.
Aber ich bin ja hier aufgewachsen, ich habe das immer mitbekommen, also jetzt ja auch noch, aber seit meiner Kindheit, was weiß ich, die Eltern meiner besten Freundin haben Berlinert. Also das ist so richtig in mein Ohr, in mein Gehirn reingegangen. Ich kann das aktivieren, aber ich selber habe das nie gesprochen, weil ich das jetzt nicht so schön finde.
Mir geht es eher darum, dass ich versuche nachzuvollziehen, wie das ist mit Menschen, die mit dem Dialekt aufgewachsen sind, die dann sich konzentrieren und im Hirn so diesen Schalter umlegen müssen, um Hochdeutsch zu sprechen. Was das, wie man das beschreiben kann, weil ich mir das so schlecht vorstellen kann. Mhm. Ich wollte das so gerne nachvollziehen. Aber
naja, ich bin insofern nicht mit diesem Dialekt aufgewachsen, weil meine Eltern haben ja nicht Berlinert, wenn sie mit mir Deutsch gesprochen haben. Die haben ja mit mir Hochdeutsch gesprochen. Also die Eltern meiner Freundin haben Berlinert und meine Freundin ist mit diesem Berlinerischen aufgewachsen. Also sie muss sich vielleicht anstrengen, wenn sie dann Hochdeutsch sprechen will, aber bei mir war das nicht der Fall.
Hilf mir, Şebnem Ferah.
Şebnem Ferah.
Şebnem Ferah. Also das S wird im Türkischen immer als...
Bei diesem S ist eigentlich ein Häkchen unten dran. Ah. Es gibt das S ohne Häkchen, das ist dann ein S und das ist ein Sch.
Das da, also hier steht kein Häkchen, sonst hätte ich das natürlich sofort richtig
natürlich
ausgesprochen. Mhm. Wie auch Bugün.
Bugün.
Mhm. Oh.
Heißt heute.
Heute.
Mhm.
Top heißt schwul, kann das sein?
Das
oder
ist eine Bezeichnung dafür.
Es ist ein
Top
umgangssprachlicher
heißt eigentlich Ball. Ja, ja.
Mhm. Begriff. Ah ja, okay. Hm. Komme ich jetzt nur gerade drauf, weil ich...
Merkwürdig, ja.
Ja, weil du, weil ich gelesen habe, dass du als DJ auch 2005, hast du, glaube ich, mal als DJ auf einer Party aufgelegt. Und das war, glaube ich, eine schwule Veranstaltung oder eine homosexuellen Veranstaltung. Und die hieß nämlich Top Party. Weil Top, das türkische Wort eben für... Jetzt wusste ich nicht, ob homosexuell oder schwul ist und... So kam ich jetzt durch unsere kleine Sprachkunde dahin.
Okay.
Gut, dann spielen wir das von, ich möchte es jetzt nochmal richtig sagen, Şebnem Ferah, Bugün.
Bugün resmine dokundum ben, öptüm yine.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute ist bei mir zu Gast die Schauspielerin und Regisseurin Idil Üner und die zweite Stunde der Hörbar beginnt mit La Rosita von Coleman Hawkins und Ben Webster. Na, fühlen Sie sich jetzt eingesäuselt? Das ist in Ordnung. Heute ist Sonntag. Lassen Sie sich darauf ein. Zu Gast ist heute die Schauspielerin und Regisseurin Idil Üner. Das waren Coleman Hawkins und Ben Webster mit La Rosita. So, hast du inzwischen die Adresse von Patrice Leconte bekommen?
ja. Er hat mir sogar zurückgeschrieben. Irgendwann habe ich nochmal geschrieben, dann gab es keine Antwort mehr.
Wir müssen es auflösen. Vor ungefähr 15 Jahren hast du ein Interview mit der Zeit, glaube ich, gehabt.
Mhm.
Und den hast du verraten, dass es jemanden gibt, dem du unbedingt schreiben möchtest, aber du kommst irgendwie nicht an seine Adresse. Und Henri Leconte klang für mich erstmal
Patrice.
Nach einem Patrice. Mhm. Das ist der Henri. Ich wollte nämlich gerade sagen, klingt nach einem Tennisspieler. Ich glaube, es gab mal einen, aber der wurde auch mit M geschrieben, Leconte. Dieser hier wird mit N geschrieben und er ist Regisseur. Man kennt ihn, wenn man nachsieht, so wie ich, von Der Mann der Friseuse. Ein sehr schöner Film. Wann war das? Hast du es im Kopf? Wann war das ungefähr?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wann Die Frau auf der Brücke lief, weil den habe ich mir 6-mal hintereinander im Kino angeguckt. 2000 war das.
Ich habe nur, als ich so durch seine Filmografie schritt mit meinen Augen, habe ich gedacht, oh Scheiße, das ist wieder so ein richtiges Beispiel dafür, wie es nicht laufen sollte. Es gab einen Film von 1979, den er gedreht hat, Les Bronzés font du ski. Wahrscheinlich die leicht gebräunten, also Bronzés sind die gebräunten, ne? Und font du ski ist dann wahrscheinlich fahren Ski oder, ja? Mhm. Und der deutsche Titel lautet,
jetzt kommt's.
Wenn wir doch bloß was zu verlosen hätten, dann könnte ich sagen, und wie hieß der deutsche Titel? Sonne, Sex und Schneegestöber.
Um Gottes Willen. Um Gottes Willen.
Was für ein Horror. Du bist ein toller Regisseur. Du überlegst dir, wie du so eine atmosphärische Dichte da reinbringst. Und dann kriegst du irgendwann gesagt, dein Film heißt in Deutschland übrigens Sonne, Sex und Schneegestöber.
Ist ja unglaublich.
Na, vielen Dank. So, wieso wolltest du den unbedingt kennenlernen? Oder was hast du ihm geschrieben? Was hast du ihm geschrieben?
Na, dass mich dieser Film so umgehauen hat.
Die Brücken.
Die Frau auf der Brücke, La Fille sur le Pont. Ich war, weiß nicht, durchdrungen von dem Film. Ich hatte damals lange Haare und Vanessa Paradis.
Jetzt ja nicht. Wie würdest du jetzt deine Haare nennen? Ja?
Ja, auch.
Die
lang.
Über die Schultern, ja.
Ja, ja.
Die waren noch länger?
Ich weiß nicht mehr wie lang, aber
ja,
auf entschuldige jeden Fall
mal, man kann ja wohl mal fragen, was du unter langen Haaren verstehst.
Naja, so lang, es kommt ja jetzt noch, weil die habe ich mir dann schneiden lassen, ganz kurz. Weil Vanessa Paradis im Film sich ja auch die Haare schneiden lässt.
Ach, sie war die Aktrice,
genau.
Sozusagen.
Mhm. Die von Danielle Auteuil mit Messern beworfen wurde. Die waren ja dann Zirkusartisten. Erinnerst du dich?
Ich habe den Film nicht gesehen. Ich überlege gerade noch, ob ich das antäusche und sage ja, oder ob ich über mein Nichtwissen hinwegtäusche, indem ich sage, würdest du jemandem so sehr vertrauen, dass du dich mit Messern von ihm bewerfen lassen würdest? Oder ob ich sage, ja, der Johnny Depp hat ja jetzt gerade geheiratet auf seiner Karibikinsel oder was das da war. Nee, nicht Karibik, irgendwo. Gut, aber das würde jetzt zu weit führen, denn es gibt ja noch andere Männer in deinem Leben, abgesehen von deinem eigenen, auf den wir auch gleich nochmal kommen. Nuri Bilge Ceylan?
Ja.
Würdest du gerne kennenlernen, hast du mal gesagt?
Also ich ergänze mal, ich will die natürlich kennenlernen, weil ich in ihren Filmen spielen möchte.
Ne? Ach, guck also, mal, da ist Berechnung dahinter.
Natürlich, was denn sonst?
Ja, entschuldige, Daniel
Day-Lewis? Ich habe ihm geschrieben, ich finde den Film ganz toll und ich würde gerne in einem Film von ihm spielen. Das ist doch logisch.
Das ist interessant, weil macht man sowas? Ist das üblich oder muss sowas ein Agent machen? Ist das komisch? Reagieren da Regisseure manchmal wohlwollend und sagen, ach, das ist ja schön, die treffe ich mal?
Das ist so eine Frage, wo so eine allgemeine Antwort darauf erwartet wird. Ich kann diese allgemeine Antwort nicht geben. Also mich überkam's, weil mich dieser Film so durchdrungen hat und ich musste ihm einfach schreiben. Und ich war natürlich erfreut, dass er mir geantwortet hat. Er hat nicht geschrieben, ich habe jetzt eine Rolle für dich, du spielst da drin. Weil ich habe ja damals auch meinen eigenen Kurzfilm in Istanbul gedreht. Und die Anfangssequenz aus La Fille sur le Pont zeigt Istanbul. Das hat mich dann nochmal doppelt geflasht. Und ich habe ihm geschrieben, dass mein eigener Film auch dort läuft. Und da hat er das halt honoriert. Er hat gesagt, ja, das freut mich und was weiß ich was. Ehrlich gesagt, beim ersten Brief habe ich das noch nicht gesagt, dass ich in einem Film von ihm spielen will. Erst im zweiten Brief und darauf kriegte ich dann keine Antwort mehr. Aber macht ja nichts. Also das habe ich in meinem Leben jetzt, glaube ich, dreimal gemacht. Aber das war so nicht Berechnung und meinen Agenten anrufen, ey, mach mal und so, sondern das kommt dann.
Aus dem
und dann
Herzen
frage ich auch niemanden.
Okay.
Ganz genau. Der erste war Michael Ballhaus, der zweite war Patrice Leconte, der dritte war Oskar Röhler.
Ach.
Weil die Quellen des Lebens mich auch sehr beeindruckt hatten.
Das ist ein Hammerbuch gewesen. Und auch der Film, ja, den konnte man ja kaum aushalten eigentlich, fand ich.
Ich fand ihn sehr gut.
Ja, vielleicht, weil man ihn kaum aushalten konnte. Es ist ja so, dass Cineasten, zu denen ich mich nicht zähle, das lieben. Das muss, auch wenn das richtig wehtut und so jemand wie ich, so ein Simple Mind, dann die Augen wegdreht oder aus dem Zimmer geht oder sagt, ich kann das nicht ertragen, Lars von Trier, oh Gott, und heult, sagen die, nee, oh, das ist gut. Und freuen sich über, nein.
Ach, mir doch egal, was die Leute sagen. Also wenn es mir gefällt, gefällt es mir. Wenn es mir nicht gefällt, dann gefällt es mir nicht. Und Nuri Bilge Ceylan will ich natürlich auch kennenlernen. Aber wir hatten schon mal E-Mail-Kontakt, weil ich habe mal in der Türkei in einem Kinofilm gespielt. Und der wurde auch prämiert und ich wurde sogar prämiert, obwohl ich nicht bei der Preisverleihung dabei war. Ich wurde in Ankara als beste Schauspielerin prämiert, aber keiner hat mich eingeladen.
Ach so, du hast gar nicht eingeladen.
Also merkwürdig, aber egal. Also es war ein Film mit 5 Episoden, mit 5 Geschichten, die ineinander verwoben sind. Und ich war halt in einer Geschichte und als wir gerade abgedreht hatten und der Regisseur am Schnitt saß, da hat er den kontaktiert und wollte meine Sequenz haben.
Mhm.
Und daraufhin wurde ich dann selbstbewusst und habe ihm dann einfach eine E-Mail geschrieben. Und da hat er mir auch darauf geantwortet und hat gesagt, er würde mich auch, wenn er dann mal in Berlin ist, sehr gerne kennenlernen.
Ist es dazu gekommen?
Nee, bisher nicht.
Daniel Day-Lewis würdest du noch gerne kennenlernen und Michael Haneke. Michael Haneke hast du doch bestimmt inzwischen kennengelernt. Das Interview ist 2-3 Jahre alt.
Michael Haneke? Wo soll ich den denn kennengelernt haben?
Hätte doch, weiß ich nicht, ihr Schauspieler, ihr trefft euch, jetzt sagst du gleich wieder, ich weiß nicht, was andere Schauspieler machen, aber ich treffe mich nicht. Ich habe nämlich auch noch ein Zuhause.
Genau.
Und gut, siehst du, ich stelle meine Fragen jetzt auch anders, mir ist es aufgefallen. Offenbar frage ich viel zu allgemein, das ändert sich ab jetzt. Du hast Sade mitgebracht, is it a crime?
Yes.
Sag einfach, wenn das für irgendwas steht, sonst spielen wir es.
Das steht auf jeden Fall für meine Jugend, 80er. Sade ist nach wie vor ein Idol von mir, seitdem. Und ich hätte natürlich auch Smooth Operator sagen können, aber das ist, ich wollte mal ein bisschen ausscheren mit einem weniger bekannten Song von ihr.
Sade, Is It A Crime? Zu Gast ist heute die Schauspielerin und Regisseurin Idil Üner. Istanbul ist viel, viel aufregender als Berlin. Da kann man Sachen erleben, die man in Berlin nie erleben würde. Berlin ist sehr bequem.
So habe ich gedacht vor 10 Jahren, ja.
Vor 15 Jahren, ja.
Vor 15, stimmt, genau. Ja, Zeiten ändern sich. Also man ändert sich selber, sagen wir mal so. Und damals war es also definitiv so. Aber heute kann ich Istanbul nicht mehr ertragen.
Weil?
Zu viele Leute, zu große Stadt, zu voll. Man kommt nicht von einem Fleck zum anderen, ohne irgendwie 30 Nervenzellen zu verlieren, weil es einfach wahnsinnig stressig ist. Es ist wunderschön, am Bosporus zu sitzen und einen Tee zu trinken und einfach aufs Wasser zu schauen. Aber bis man da hinkommt, und mit Kindern geht das sowieso gar nicht.
Gut, dann quäle ich dich nochmal. Es ist ja immer so dieses, zwei Menschen treffen sich wieder und der eine sagt zum anderen, was sich überhaupt nicht verändert. Und man freut sich erst und denkt dann, ist das eigentlich ein gutes Zeichen? Natürlich verändert man sich und deswegen ist es auch fies, wenn ich dir jetzt auch noch mit einem Zitat von 1999 komme.
Ja.
Aber ich bin gespannt, ob sich das verändert hat oder ob das noch so ist. Ich bin ein Mensch ohne System, ohne Regeln.
Ja, das kann ich heute noch unterschreiben. Obwohl ich das nicht als Kompliment auffassen würde. Oh, du hast dich überhaupt nicht verändert. Das wäre für mich ganz schön hart.
Nee, absolut. Das war jetzt nur so ein Beispiel dafür, dass man mit so einer Zeitspanne, wie wäre das, wenn man sich nicht verändert? Weil ich würde dir jetzt auch zugestehen, dass du sagst, ich habe mich verändert seit 1999. Ich bin inzwischen ein Mensch mit einem Koordinatensystem, weil geht gar nicht anders, denn ich habe 2 Töchter zum Beispiel. Da brauchst du eine gewisse Art von System oder Regeln. Oder schaffst du es ohne?
Also bei mir ist es eigentlich umgekehrt passiert. Die haben so mein Regelwerk so ein bisschen aufgebrochen.
Mhm.
Also ich bin davor, sage ich mal so, jetzt auch noch ein bisschen, aber davor sehr analytisch und vorbereitet an Sachen rangegangen. Ja? So muss das sein und dann muss ich das und das dafür tun, dass ich da hinkomme und dann hat das auch meistens so geklappt. Aber das ist eben vom Kopf her und die Kinder, die lassen sich auch nicht auf die Bank schieben. So, ich muss mal eben gerade drüber nachdenken, Moment mal, sondern in dem Augenblick musst du reagieren oder ganz einfach da sein. Und da hat sich vieles relativiert, worüber ich natürlich sehr glücklich bin und es mich extrem entspannt hat. Und systemlos und regellos gut zurechtkommen lässt.
Man kann dazu sagen, deine Töchter sind jetzt 5 und 8 Jahre, ne? So, damit der Zuhörer...
Ja, genau, die sind klein, die sind nicht groß, genau.
Meine 32-jährige Tochter lässt sich nicht auf die Bank schieben, auf die lange. Janis Joplin hast du mitgebracht mit Summertime.
Ja.
Ja, ihre Version, einfach eine schöne, ist eine schöne Coverversion, ne?
Ja.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute die Schauspielerin und Regisseurin Idil Üner und ich habe Ihnen Marlena Schau mitgebracht mit Live. Was in dieser Hörbar mit Abstand zu kurz kam, ist ein Abriss deiner Arbeit, Idil. Und da musst du dich ja nun weiß Gott nicht verstecken. 1992 bis 1996 Studium an der HDK. Während des Studiums, wenn ich mich nicht täusche, 1994 schon die erste Fernseh- und auch die erste Kinorolle.
93.
Mhm. Im Tatort. Die Sache Baryshna habe ich jetzt nicht so präsent. Weiß ich nicht, ob ich den jemals gesehen habe. Aber imposante Schauspieler an deiner Seite. Günter Lamprecht, Michael Degen und Regie Matti Geschonek.
Richtig.
Also ein ganz guter Einstieg.
Ja, ziemlich.
Gleich.
Hammermäßiger Einstieg, ja.
Hat dich das beflügelt oder ein bisschen eingeschüchtert? Weißt du das noch im Nachhinein?
Naja, ich konnte es nicht glauben. Also ich bin auch genommen worden ohne Casting, ne? Das war ganz merkwürdig.
Wie kam das?
Ja, ich weiß es auch nicht. Frage ich mich heute ehrlich gesagt noch. Ich habe ja 92 angefangen zu studieren und eben 93 kam die Anfrage. Und das war so, dass damals war es ja der SFB noch, der das produziert hat. Und der Redakteur beim SFB ist ein alter Freund von meinen Eltern gewesen. Und der hat die gefragt, ja, kennt ihr da irgendwie jemanden mit so eben, damals wurde ja noch nicht mit Migrationshintergrund gesagt, eben mit nicht-deutschen Wurzeln.
Magst du das Wort Migrationshintergrund? Magst du das?
Ich ignoriere es. Also ich weiß nicht, was das bedeuten soll, ehrlich gesagt.
Naja, was es bedeuten soll, weißt du ja schon. Aber benutzt man das gern? Also ich finde, wenn ich in der Situation wäre, glaube ich, ich würde Migrationshintergrund, es gibt kein hölzerneres Wort, kein...
So. Naja, jetzt haben wir halt ein Wort gefunden, ne? Das
super.
Ist halt ein Stempel, den können wir aufdrücken, dann wissen wir genau, worum es geht. Und dementsprechend können wir uns auch verhalten. Und insofern lehne ich das ab, ja.
Ich habe dich aber unterbrochen. So. Und der hat jedenfalls, dieses Gemausche gibt's übrigens beim RBB
nee,
nicht mehr.
Nee, die haben nichts mit Theater und Film zu tun. Also die bekannten meine Eltern, auch ganz alte Freunde, ein alter Studienfreund meines Vaters hier in Berlin. Ja, die Tochter von unserem Freund Sohn, die macht doch irgendwas mit Schauspiel. Ja, kann ich die mal kennenlernen? Dann bin ich da ins Büro gegangen vom SFB, von dem Redakteur. Matti saß auch da, haben uns ein bisschen unterhalten. Und dann war es geritzt. Also damals wusste ich ja sowieso gar nicht, wie das läuft. Ich hatte noch nie was vom Casting gehört. Jetzt wundert es mich im Nachhinein.
Hilf mir mal, wann du Fatih kennengelernt hast. Da habe ich jetzt 95.
Ja,
das
richtig.
War Schulfernsehen.
Ja, ja.
Was für Schulfernsehen?
Weiß nicht. Also eine vierteilige Schulfernsehserie halt für den SWR.
Die ihr im Rahmen eures Studiums gemacht
Nein,
habt oder wie?
Einfach der so. SWR hat es für ein drittes Programm halt produziert.
Aha. Das Thema oder das Thema der Inszenierung war ethisches Handeln.
Genau, Liebe, Leben, Lampenfieber hieß dieses Quartett.
Und da hast du Fatih kennengelernt?
Genau, weil er da auch gespielt hat. Der hat ja auch Schauspielerei
ja, genau.
gemacht.
Und er muss unglaublich gut küssen.
Wer sagt das?
Du.
Hä?
Hast das in einem ganz alten Interview gesagt. Was hat ihr...
möchte ich genau wissen.
Scheiße.
Das will ich genau wissen, in welchem. Möchte ich sehen, das möchte ich schriftlich
sehen. Okay, ich werde versuchen, dir das zukommen zu lassen. Das war ja auch damals, ich meine, das liegt lange zurück. Du bist inzwischen glücklich verheiratet, er auch. Habt ihr denn da eine Kussszene gehabt?
Also ehrlich gesagt erinnere ich mich überhaupt nicht mehr daran.
Mhm.
Wir haben ein Liebespaar gespielt und ich glaube, wir haben uns auch geküsst. Also so Lippe auf Lippe, ja, nicht irgendwie mega Kussszene.
Sowas kann ja auch besser und schlechter sein. Also,
also ich
das mal
weiß
ab.
Eigentlich in meinem ganzen Leben alle, die ich schon mal geküsst habe, aber daran erinnere ich mich nicht. Also wenn es im Film war, dann war es halt im Film, aber ich habe jetzt nicht da gestanden und gedacht, oh, ich küsse Fatih Akin. Das war halt so ein Publiker dahergekommener Typ, der dann halt irgendwie, naja, ein Schauspieler, den ich halt küssen musste.
Ja.
Aber ich erinnere mich nicht daran, wirklich nicht. Also ich müsste nochmal reinschauen, um es zu sehen, ob ich ihn wirklich tatsächlich in dieser Serie geküsst habe.
Wir wollen uns jetzt da auch nicht dran festbeißen, denn das Schöne ist ja, dass etwas zwischen euch geschehen ist, das dazu führte, dass ihr sehr viel zusammengearbeitet habt. Auch, glaube ich, ich denke, ihr seid auch Freunde geworden, ne?
Mhm.
Und interessanterweise hat er dich nicht nur in seinen Filmen, in vielen seiner Filme besetzt. Du bist zum Beispiel auch als Sängerin gegen die Wand aufgetreten. Du bist die Frau, die vor der Moschee, glaube ich,
vor dem Bosporus,
vor dem Bosporus singt. Du hast umgekehrt einen Kurzfilm gemacht, der so kurz gar nicht ist, 15 Minuten. So ein Wesen.
14:20. Ich bin unter der 15-Minuten-Grenze geblieben.
Ich bin sehr froh, dass du mich in diesen Punkten immer wieder korrigierst. Es gibt mir Sicherheit. Und da habt ihr zum Beispiel auch ein Paar gespielt.
Genau.
Mhm. Die Liebenden
vom Hotel von Osman.
So, du hast das Drehbuch geschrieben und du hast Regie geführt und du hast gespielt.
Und ich habe co-produziert.
Auch noch? Mhm. Woher wusstest du, wie das alles geht? Hast du es versucht und hast sozusagen von vornherein schon gesagt, ich werde nicht alles richtig machen, aber ich mache es jetzt einfach? Oder hast du dich abgesichert? Hast du dich überall schlau gelesen, schlau gemacht?
Na, bis dahin, ich habe 2000 habe ich gedreht. Bis dahin hatte ich ja schon 7 Jahre Dreherfahrung und habe viel beobachtet. Und diese Geschichte, die ich da geschrieben habe, ist so über mich gekommen. Also ich habe nicht nachgedacht, ich will jetzt mal auch was schreiben und ich will jetzt auch mal was machen, sondern es ist einfach so rausgeflutscht. Mhm. Also auch reale Erlebnisse, die ich in meinem Leben hatte, also mit meinem Geliebten am Bosporus langzufahren und so, das habe ich alles erlebt. Und im Hotel dann abzusteigen und so. Und dann, naja, also ich mache ja keine Kamera, ich hole mir dann halt einen Kameramann und der macht dann halt die Bilder und so. Ich habe dann, ja, ich weiß nicht, nach Gefühl habe ich gehandelt und die Leute mir geholt. Eigentlich wollte ich das gar nicht spielen und ich wollte auch gar nicht, dass Fatih das spielt. Das waren andere Leute, die ich im Kopf hatte. Ich habe sogar einen riesen Casting veranstaltet dafür. Und irgendwann meinte dann Fatih, mit dem ich natürlich sehr eng mich ausgetauscht habe zu der Zeit. Wüstefilm hatte ich das angetragen. Die waren auch die einzige Produktionsfirma, die ich kannte, durch eben die Fatih-Filme. Die haben dann die Förderung beantragt und auch reingeholt. Das hat dann aber irgendwie alles zu lang gedauert. Die haben dann irgendwann keine Kurzfilme mehr gemacht, haben mich an jemand anderes...
Kurzfilme, siehste? Kurzfilme. Kurzfilme.
Haben mich an Peter Stockers Filmproduktion weitergegeben.
Das kennt ja kein Mensch.
Nö, aber jetzt. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Und da bin ich mit als Co-Produzent mit eingestiegen. Und auf jeden Fall, Fatih hat gesagt, spiel das doch selber. Weil irgendwie bist du das und so. Ja gut, aber du spielst dann auch mit. Dann spielen wir das zusammen.
Und so kam's.
Und so kam's, ja.
Du hast dafür den Deutschen Kurzfilmpreis bekommen.
In Gold.
14/20. Und genau. Die Nominierung als bester Kurzfilm beim Max-Ophüls-Festival. Und dann gibt's, glaube ich, noch gab's irgendwie noch so ein Funky-Festival. Das
In Huesca, Spanien bin ich auch Publikumspreis oder so, glaube ich. Und dann habe ich in der Türkei bin ich damit auch ein bisschen rumgetourt. Also so einiges, ja.
Du führst auch hier Regie bei Theaterstücken. Supermänner war zum Beispiel ein Stück. Es gibt ja gerade so eine lebhafte Quote pro Regie. Nee, Quatsch, pro Quote Regie. So, deren Anliegen es ist, einfach darauf aufmerksam zu machen, dass es viel zu wenige Regisseurinnen gibt und mehr geben sollte. Wie verhältst du dich dazu? Glaubst du, es müsste da so eine Quote geben? Was glaubst du, warum es so wenige Regisseurinnen gibt? Ich glaube auch, die Berlinale-Filme, ich glaube, da waren so 18% oder
ja,
so.
Ja, das habe ich auch gerade gelesen, stimmt. Ja, also bitter. Also
woran glaubst du, liegt es?
Daran, dass wir nach wie vor eine männerdominierte Gesellschaft oder Welt sind. Also die Frauen sind ja nicht doof.
Nee.
Es gibt ja mehr Regie-Absolventinnen als Absolventen zum Beispiel, was ich nachgelesen habe. Aber um einen Film zu machen, muss man ja seinen Film gefördert bekommen. Und den muss man von Förderanstalten gefördert bekommen. Und wer sitzt da drin und wer entscheidet? Also ich steige da jetzt nicht durch. Ist nicht
eine
so,
Frau.
Dass ich das
also
wüsste.
Also Kirsten Nihus ist zum Beispiel für Berlin-Brandenburg zuständig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nun gerade, also der traue ich zum Beispiel eher zu, ohne dafür jetzt Gewähr übernehmen zu können, aber dass sie mindestens wohlmeinend, wenn nicht gerade neutral ist. Natürlich, wie verhält es sich, wenn jetzt ein Produkt nicht so gut ist? Also ich meine, man muss jetzt eine Frau auch nicht als Regisseurin reinziehen, wenn man einfach das Gefühl hat, dass der Film nicht so gut ist wie ein Konkurrenzprodukt, das von einem Mann gemacht wird,
ne?
Wie in allen anderen Bereichen auch.
Aber wir wissen ja auch, dass es teilweise Gehaltsunterschiede zwischen Frau und Mann gibt, die den gleichen Job machen. Also es gibt definitiv Ungerechtigkeiten, was das angeht.
Und mangelndes Selbstbewusstsein? Also ich meine, sowas wird ja auch ausgehandelt. Männer scheinen da einfach nach wie vor auch noch viel selbstbewusster aufzutreten. Vielleicht ist es auch so dieses Ding, dass eine Frau sich sagt, okay, Hauptsache ich mach's. Wenn ich jetzt nicht so viel kriege, es geht mir jetzt hierbei nicht um die Kohle, es geht mir hierbei darum, es umzusetzen oder so. Vielleicht wird da zu schnell kapituliert. Kompromisse.
Keine Ahnung. Also ich kapituliere da nicht, aber könnte sein. Also ich kann.
Du
ja
kannst
nicht
es
für
wieder nicht für
Frauen
andere
sprechen.
Sagen.
Genau, natürlich nicht. Mhm. Ich kenne ein paar sehr selbstbewusste Regisseurinnen, aber die eben auch für die Quote kämpfen, weil sie eben sagen, dass es nicht sein kann, dass so wenig Frauen am Start sind oder mitentscheiden oder wie auch immer. Also ich bin jetzt nicht so tief in der Materie, dass ich genau sagen kann, worum es da geht und dazu meine Meinung abgeben kann.
Das nächste Lied ist, denke ich mal, Laurenz gewidmet. Oder deinem Leben mit Laurenz oder dem, was dir Laurenz so für Flausen in den Kopf gesetzt hat. Laurenz Walter, ein, wie man manchmal liest, österreichischer, manchmal deutscher, in der Schweiz jedenfalls geborener Schauspieler. Er ist Österreicher.
Er hat den österreichischen Pass, aber ist aufgewachsen in Deutschland und lebt in Deutschland und arbeitet in Deutschland.
Und wer jetzt nicht sofort ein Bild zu Laurenz im Kopf hat, der, es gibt ja viele, die diese Serie Stromberg gesehen haben. Er ist der hübsche Lars aus Stromberg zum Beispiel. Dir werden jetzt noch tausend andere Produktionen einfallen. Was zum Beispiel? Wo man auch sagen könnte, ihr müsst nicht immer den Stromberg nehmen. Er hat auch mitgespielt in...
Oh, da hast du mich ja jetzt aber voll eiskalt erwischt.
Auf jeden Fall ist Laurenz ja jemand, der es gut an deiner Seite aushält.
Morscholz, ein Film, der in München vor 3 Jahren, glaube ich, den Preis bekommen hat. Da hat er die Hauptrolle gespielt.
So. Right. Alles klar. So, was ist denn Laurenz für ein Mensch? Was gibst du preis?
Er ist ein Mensch, der sehr friedvoll ist und sehr offen und sehr bei sich.
Gut, bei sich ist toll. Bei sich ist sehr toll. So, und er hat irgendwann mal gesagt, du, Idyll, setz dich mal hin, hör dir das mal an. Das ist Attwenger. Oder wie?
Also sein crazy Bruder, der auch Österreicher ist, der ist so ein bisschen crazy, hat immer so crazy Musik und der versorgt uns immer mit so Scheiben. Von dem haben wir die Attwenger bekommen.
Und das Lied, das wir jetzt hören, heißt Kalender. Ist das richtig?
Ich meine ja. Also, Heid geht der Wind ist eine Alternative, aber die Miriam hat gesagt, das heißt Kalender. Ich glaube, wir hören einfach mal rein, dann kann jeder selber entscheiden, wie das Lied heißt.
Easy.
Ja, das sind diese österreichischen Windkalender, von denen wir nicht wissen. Jetzt ja schon Adwenger-Kalender. Zu Gast ist heute Idyll Üner. Und wenn Sie sich sagen, okay, Idyll Üner, die habe ich doch, das sagt mir doch was, ja, bestimmt. Diverse Produktionen, mal mit, mal ohne Fatih Akin. Auf jeden Fall bist du auch seit 2008 die Ehefrau von Erol Zander in der ARD-Krimi-Filmreihe Mordkommission Istanbul. Und im letzten Jahr lief ja der Film von Hatice Akgün, einmal Hans mit scharfer Soße, da hast du die Hauptrolle gespielt. Und es gibt jetzt eine ZDF-Serie zur besten Sendezeit. 19.25 Uhr.
Am Samstag, ja.
Am Samstag. Da wäre so mancher froh, wenn er dort mal bei seinem Sender ausgestrahlt werden würde. Mit was auch immer. Eine Sendung übers Fahrradfahren, über Berlin, was weiß ich, irgendwas. Sibel und Max heißt diese Serie. Die läuft jetzt aber auch schon seit Ende Dezember letzten Jahr oder Anfang Januar. Marc-Oliver Schulze, 12 Episoden sind es insgesamt. Das heißt, es liegen auch noch einige vor uns. Ihr seid beide Internisten.
Mhm, richtig.
Aber so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so eine klischeebehaftete Sache. Da würdest du nicht mitmachen.
Nee, natürlich.
Kritische Idylle.
Ja, genau. Die kritische Idylle. Also erstmal ist es eine Familienserie, keine Arztserie. Wir sind zwar Ärzte, aber wir sind keine Götter in Weiß. Also die Horizontale quasi, die durch die 12 Folgen erzählt wird, die geht um die Schwangerschaft seiner Tochter, seiner minderjährigen Tochter, ausgelöst durch meinen minderjährigen Sohn. Und dadurch kommen wir notgedrungen zusammen. Ich arbeite eigentlich in der Klinik, er hat eine Notfallpraxis mit einem Kumpel und irgendwann steige ich dort ein in die Notfallpraxis. Als Ärztin, aber wir haben sozusagen das Glück oder das Problem eben dieser Schwangerschaft. Und da machen wir einige Hochs und Tiefs zusammen durch. Wir sind aber so recht nah an der Realität. Also ich finde, dass die Geschichte und die kleinen Stories nebenbei und auch die Stränge jeder einzelnen Hauptfigur sind nicht so überkonstruiert, dass man so eine Distanz dazu hat, sondern dass man sich recht viel damit eigentlich identifizieren kann. Auch die Art und Weise, wie es umgesetzt ist, also vom Bild, vom Buch, vom Spiel, ist ja sehr privat so. Ich mag das sehr gerne. Mhm. Und ich habe da in meinem Kollegen Marc-Oliver Schulze auch einen super Partner gefunden, der sehr ähnlich tickt wie ich. Der kommt vom Theater, der hat lange Jahre am Bochumer und am Frankfurter Schauspiel gespielt, ist jetzt frei und wir haben nicht nur unsere Texte auswendig gelernt und die von uns gegeben, sondern wir haben richtig hart an den Büchern mitgearbeitet, also auch dramaturgisch und dialogisch und so. Also es war eine ganz schöne Blut- und Schweißarbeit. Das ist das erste Mal, dass ich eine Serie gemacht habe.
Hast du dich gesträubt im Vorfeld?
Nein, nicht mehr. Früher, als ich jünger war, habe ich gesagt, ich mache nie Serie, ich mache nie Serie. Das war so, das haben alle...
Das gehörte zum guten Ton.
Natürlich, genau. Mhm. Nee, aber
man sagt ja auch, du, ich habe keinen Fernseher. Wobei inzwischen kriegt das ja schon wieder einen anderen Bogen. Dieses, ich habe keinen Fernseher, ist ja inzwischen nicht mehr das, die Aussage, die es noch vor 5 Jahren war, sondern die meisten Leute gucken sich oder viele Leute gucken sich Sachen im Rechner an oder auf dem Tablet oder so.
Also ich bin total oldschool. Ich habe einen alten Röhrenfernseher. Ich habe ein altes Auto gehabt, aber mit Gastank. Das haben wir jetzt auch nicht mehr. Ich habe ein Handy von vor, glaube ich, 15 Jahren auch. Ich habe kein iPhone, kein Smartphone. Also ich wische nicht rum, ich drücke. Es geht auch noch schwer, weil es so alt geworden ist. Also ich bin auch ein sehr haptischer Mensch. Ich mag das gerne.
Ist das eine Konsumverweigerung oder ist das einfach, solange die Dinge gehen, werden sie benutzt?
Was ja eigentlich das Gleiche ist.
Genau. Das kann ja auch, ja, man kann es ja auch irgendwie versuchen, so außer Kraft zu setzen.
Ja, sagen. Schon. Also ich finde das haarsträubend, so dieser Konsum heutzutage, mit dem eben die Umweltverschmutzung einhergeht, die Seelenverschmutzung, will ich es mal nennen und so. Also das finde ich haarsträubend, wie schnell und wie viel wir konsumieren und wie viel wir wegschmeißen.
Und kann das passieren, dass trotzdem so durch das Lustprinzip dann doch irgendwas durch diese Überzeugung hindurch gelangt und du es dir gönnst und es trotzdem machst, obwohl es unvernünftig ist?
Das macht
ist?
Mir Lust. Also
was macht dir Lust?
Ich verweigere nicht die Lust am Smartphone machen. Mir macht Lust, dieses olle Handy zu bedienen.
Okay.
Ich mache nur das, was mir Spaß macht. Also ich bin kein Mensch, der sich irgendwie zurücknimmt immer, um den rechten Weg zu gehen. Ich mache wirklich nur das, was mir Spaß macht. Und mir macht es keinen Spaß, stundenlang vorm Rechner zu sitzen. Also bei Gott nicht, wirklich nicht. Und auch nicht da rumzuwischen.
Alles klar.
Sorry, aber so ist es bei mir.
So war es auch beim Erlkönig. In diesem Fall dargeboten von Dietrich Fischer-Dieskau. Als Abschluss für diese Sendung, willst du dazu noch ein Stichwort geben?
Also ich bin auch mit klassischer Musik aufgewachsen. Es gab auch ein paar klassische Scheiben bei uns im Schrank und ich habe mit 6 oder 7 Klavierunterricht begonnen und hatte dann eben auf der Schule auch Musikleistungskurse und so. Also ich war sehr viel mit Musik verbandelt, eben auch mit klassischer Musik. Und ich mag deutsche romantische Lieder sehr gerne. Die sind nämlich sehr ähnlich den türkischen romantischen Liedern. Aber nicht deswegen, sondern weil sie einfach musikalisch und textlich einfach so gehaltvoll sind. Und der Erlkönig ist einfach die Bombe.
Den hören wir jetzt. Vielen Dank für die letzten 2 Stunden. Auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonntag. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.